Für das neue Jahr hat der Bundeskanzler vor allem den einen guten Vorsatz, die deutsche Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen. In einem Brief appelliert er an die Abgeordneten von SPD und Union, die Bedingungen des Standorts Deutschland zu verbessern. Denn das dritte Jahr in Folge gibt es kein Wachstum und auch zunehmend Stellenabbau in der Industrie. Wir können die meisten unserer Probleme selbst lösen, sagt der Bundeskanzler. Aber wie sehen die richtigen Lösungen denn aus? Müssen wir mehr und länger arbeiten, die Leistungen des Sozialstaats etwa kürzen? Und was können die Unternehmen selbst beitragen in einer sich stark verändernden Welt? Merz schlägt Alarm. Was braucht die deutsche Wirtschaft jetzt? Unser Thema in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Schönen guten Abend, herzlich willkommen aus Berlin. Das sind meine Gäste. Jasmin Fahimi ist bei uns Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Zuvor war sie auch Generalsekretärin der SPD, Staatssekretärin im Bundesministerium für Arbeit und Soziales und Mitglied im Bundestag. Ich begrüße Professor Michael Hüter, Direktor des Instituts der Deutschen Wirtschaft. Patrick Kaczmarczyk ist bei uns, Politökonom an der Universität Mannheim und Redakteur beim Wirtschaftsmagazin Surplus. Und herzlich willkommen Julia Löhr, Wirtschaftskorrespondentin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Frau Fahimi, wenn wir über die Wirtschaftslage reden und jetzt zu Beginn des Jahres schauen viele darauf, was wird das wohl 2026? Was würden Sie einem jungen Menschen sagen, der sich so fragt, ob seine wirtschaftliche Zukunft eigentlich in Deutschland noch gut aufgehoben ist?
Dem würde ich erst mal sagen, mach eine solide Ausbildung. Aber bleib auch offen für Veränderungen und lass dich nicht verrückt machen von den vielen Schwarzmalereien. Wir haben in diesem Land nach wie vor riesengroße Potenziale. Und ich würde mir aber vor allem auch wünschen, dass sich junge Menschen engagieren für das, um was es jetzt wirklich auch geht. Ich kann mich nur immer wieder wundern, ein bisschen ja auch schon bei der Anmoderation und auch bei dem Brief des Bundeskanzlers, dass wir über die wirtschaftliche Lage reden, über die Notwendigkeit, Wachstum zu generieren und dann aber gleich auf Sozialpolitik und das natürlich im Sinne von Sozialkahlschlag kommen. Und ich glaube, da brauchen wir einen neuen Fokus.
Mhm. Herr Hüter, was würden Sie denn einem jungen Menschen raten?
Alle Chancen nutzen, dieses Land bietet. Die Voraussetzungen aus dem Bildungssystem heraus sind besser, als wir sie gelegentlich diskutieren. Wir haben ein tolles Forschungssystem, wir haben gute, sehr gute Hochschulen in der Breite des Landes. Wir haben eine hohe Innovationskraft mit über 3% am Bruttoinlandsprodukt. Also mal diese Dinge nach vorne zu stellen, die den Einzelnen ja betreffen. Und dann darf man in der marktwirtschaftlichen Ordnung der freien Gesellschaft jeden Tag etwas anders machen als bisher. Und das ist das eigentliche Versprechen. Das macht man ja in der Regel dann, weil man glaubt, man kann es besser machen. Und warum soll das nicht funktionieren? Also das muss wieder auch in den Mittelpunkt gerückt werden. Und natürlich muss es dazu Rahmenbedingungen geben. Die müssen besser werden. Es ist ja dann auch natürlich nicht so richtig motivierend, wenn Verfahren lange dauern, wenn du zum Amt gehst und möchtest dein Unternehmen anmelden. Und das ist halt nicht in einem Tag oder zwei Tagen möglich wie in anderen Ländern der Welt. Und das ist ja auch kein Hexenwerk eigentlich. Da reden wir auch schon ewig drüber. Also solche Dinge dann zu verbessern, ich glaube, dann entsteht Raum für mehr und Neues.
Aber nicht so negativ, wie es oft geschildert wird, wie man oft so den Eindruck hat.
Ja, wenn ich das mal ergänzen darf, ich finde auch die Verbandsumfrage, die wir immer zum Jahresende bringen, als ich die Ergebnisse das erste Mal sah, kurz vor Weihnachten, die waren auch für sich genommen eigentlich nicht so negativ. Der Arbeitsmarkt bleibt ein Problem, weil wir viele strukturelle Anpassungen haben, aber da ist schon auch Zuversicht drin vermeldet.
Frau Löhr, wie sehen Sie es? Wir sind immer, ja noch, Deutschland ist die drittgrößte Wirtschaftsnation der Welt. Der DAX meldet jetzt einen Rekordhoch. Also wie passt das zusammen mit dieser Klage, dass es alles so schlecht geht oder der Dramatik, die auch ja auch vom Bundeskanzler geschildert wird.
Nee, ich würde jetzt nicht den DAX-Kurs als den Indikator dafür nehmen, wie gut es der Wirtschaft geht. Da sehen wir ja schon seit geraumer Zeit, auch mit Blick auf Amerika, durchaus eine gewisse Entkopplung, also dass es eine große Unsicherheit gibt und auch jetzt Entwicklungen, die nicht besonders gut sind und die Börsen das kaum interessiert. Ich blicke schon besorgt auf die Lage der deutschen Wirtschaft, weil, Sie haben es ja in der Anmoderation schon gesagt, wir hatten jetzt 3 Jahre kein Wirtschaftswachstum, auch für dieses Jahr sind gemessen an der Größe dieser Schuldenpakete, die da jetzt aufgenommen wurden, die Wachstumsaussichten sehr gering und weniger Wachstum heißt halt weniger Wohlstand. Also das betrifft ja jeden Einzelnen, ob er sich ein neues Auto kaufen kann, in Urlaub fahren kann, den Kredit für die Wohnung oder das Haus abbezahlen kann. Also das, ich glaube, wir müssen schon alles daran setzen, wieder auf den Wachstumskurs zu kommen und tatsächlich auch verstärkt eben auf zukunftsträchtige Industrien zu setzen. Also vor allem jetzt auch Technologie, dass wir da stärker wieder auch quasi nicht an die Weltspitze unbedingt kommen, aber zumindest wieder vorne mitspielen können. Da haben uns halt die Amerikaner und die Chinesen in den letzten Jahren den Rang abgelaufen. Ich würde aber auch auf einer positiven Note enden, was Herr Hüther ja gerade schon ansprach. Wir haben sehr gute Universitäten, und es gibt dann auch Gründungszentren, wo dann Leute Start-ups gründen. Also da ist viel Know-how, auch viel Ehrgeiz, was zu machen. Aber diese Menschen werden dann halt oft auch einfach ausgebremst. Und ich glaube, da müssen wir versuchen,
also viel mehr, Potenzial,
mehr aus dem Potenzial zu machen, was wir haben.
Herr Köttmann, Sie sind ja selber auch, unterrichten ja auch an der Universität. Also würden Sie es ähnlich positiv sehen, dass wir eigentlich, dass da ganz viel Potenzial ist, aber das mangelnde Wirtschaftswachstum uns doch ein Problem macht?
Definitiv. Ich glaube, so kann man das gut zusammenfassen. Was mir am meisten Sorge macht, ist auch der Diskurs, in welche Richtung er sich verschoben hat. Weil er ganz klar zeigt, dass wir, glaube ich, in der Breite nicht wirklich begriffen haben, in was für Umbrüchen wir uns befinden. Und oft dann irgendwie noch an überholten, ordoliberalen Dogmen aus den 80ern irgendwie festhalten. Und das ist das, was mich dann am meisten beunruhigen würde, jetzt im Blick nach vorne, dass wir lernen, dass die Welt eine ganz andere ist und dass man dann auch entsprechend anders wirtschaften muss oder Wirtschaftspolitik anders verstehen muss. Und dass es eben jetzt nicht nur mit Sozialstaatabbau, Bürokratieabbau, was da immer im Raum steht, dass das keinen wirtschaftlichen Aufschwung geben oder bringen wird, weil die Wurzeln der Probleme eben woanders liegen.
Also Frau Fahimi, würden Sie dem zustimmen, dass es letztendlich nicht unsere hausgemachten Probleme sind, sondern durch die verändernde Weltlage, hohe Zölle, all das, teure Energie, seit wir die Energie aus Russland nicht mehr haben, all das letztendlich die Ursachen sind für die schlechte wirtschaftliche Lage?
Nein, es ist schon ein Mix aus hausgemachten Problemen und eben natürlich aber auch geopolitischen Veränderungen und Krisen, die viele Volkswirtschaften durchgemacht haben. Im Prinzip sind es ja schon 5 Jahre, in denen wir nicht die ausreichende Dynamik in der Wirtschaft haben. Das sind hausgemachte Probleme, vor allem mit Blick auf die fehlenden Investitionen. Wir haben einfach unseren volkswirtschaftlichen Kapitalstock sozusagen nicht ausreichend gefüttert. Und da kommen dann eben marode Strukturen, überalterte Strukturen eben, gerade auch in Krisensituationen, werden die sichtbar, dass eben die Verkehrswege, die Stromtrasse, das Kraftwerk, die Wasserstoffleitung eben nicht schnell genug und nicht sicher genug wirklich zu dem Zeitpunkt auch da ankommt, wo sie dann eben zum Beispiel in der Industrie gebraucht wird. Das ist das eine. Das andere sind natürlich geopolitische, jetzt sich nochmal zuspitzende Herausforderungen. Da sind wir als exportorientierte Industrienation natürlich umso sensibler bis ins Mark getroffen. Das muss man einfach sagen. Und deswegen bin ich auch der Überzeugung, dass wir neben den Fragen Energiepreise, neben der Frage Infrastrukturausbau und das alles auch gezielt und nicht mit der Gießkanne darüber reden müssen, wie wir jetzt den EU-Binnenmarkt stärken, wie wir Europe for Europe machen, wie wir mehr Resilienz reinkriegen, wie wir durch, ich sag mal, eine Betrachtung und Bewertung europäischer Wertschöpfungstiefe auch Vergabe- und Förderrichtlinien verändern und eine kluge Außenhandelsstrategie suchen, die nicht nur mit Zöllen agiert, sondern eben zum Beispiel auch mit Safeguards und anderen Instrumenten ganz produktspezifisch eben unseren Markt auch vor Dumpingprodukten aus China und anderen
also
Regionen
schützt. Also sich auf die eigene Stärke da mehr besinnen. Herr Hüther, Sie haben da Stimmen zu.
Wir müssen einfach mal festhalten, dass wir in dieser Konjunktursituation, wenn wir mal die kurzfristige Zeitperspektive nehmen, also was sozusagen an Auslastung neu kommen kann für die vorhandenen Unternehmen, nicht auf die Weltwirtschaft setzen können. 9 von 10 Aufschwüngen, muss man grob zu machen, in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland sind durch den Export angeschoben worden. Und dann hat sich die ganze Kette in Gang gesetzt. Da können wir jetzt nicht drauf setzen. Also müssen wir gucken, wo können wir selbst Perspektiven schaffen. Und natürlich ist dann, ich will den Punkt gerade gerne aufnehmen, Europa so wichtig. Wir haben immer noch im Binnenmarkt ein Zolläquivalent durch die Handelshemmnisse, wenn man das umrechnet, im verarbeitenden Gewerbe oder für den Austausch im verarbeitenden Gewerbe doppelt so hoch als in den USA. Also wir reden so, als hätten wir den Binnenmarkt 1993 verwirklicht, haben aber seitdem nicht wirklich dran gearbeitet. Das gilt für den Dienstleistungshandel noch sehr viel mehr. Und insofern ist ja der große Markt mit diesen immer viel beworbenen 450 Millionen Europäern ja nicht wirklich mobilisiert. Und wir müssen die Geschichte auch mal umdrehen. Es wird immer nur eine Negativgeschichte über Europa in den Vordergrund gerückt. Wir müssen da Bürokratie abbauen, oder? Ja, wir müssen gucken, ist es effizient. Und natürlich ist vieles aus Brüssel auch nicht wirklich lebensnah, alles richtig. Aber Politik muss trotzdem sagen, das ist ja nicht die einzige Geschichte, die wir zu Brüssel haben. Die andere Geschichte ist eine Perspektivgeschichte. Der gemeinsame Binnenmarkt, der Energiebinnenmarkt. Das, was wir gemeinsam für die Sicherung auch dieses Kontinents tun können, da haben wir unendlich viele Potenziale und Skalierungsmöglichkeiten. Und wenn wir die schöpfen, dann haben wir auch für den Impuls, den wir für dieses Jahr ja erwarten, auch Chancen, dass der halt stärker werden kann, also die Perspektive auch stärker werden kann.
Das ist natürlich jetzt in einem warmen Fernsehstudio leicht gesagt. Ja. Wir erleben halt leider gerade in Europa eine Entwicklung, wo in immer mehr Ländern nationalistische Regierungen, EU-kritische Regierungen tatsächlich an die Macht kommen. Also ich stimme Ihnen völlig zu, dass wir da viel stärker werden müssten und dass da neben neuen Freihandelsabkommen, die wir brauchen, auch eine große Chance liegt, diesen Binnenmarkt zu vertiefen. Aber nichtsdestotrotz müssen wir, glaube ich, auch darüber hinausgehend auch tatsächlich noch mehr Hausaufgaben in der Innenpolitik, also in der Wirtschaftspolitik hierzulande machen. Frau Fahimi hatte eben Investitionen angesprochen, die ja vor allem öffentliche Investitionen sind, Straße, Schiene, Wasserstoffinfrastruktur.
Wo es jetzt auch wirklich viel Geld für gibt.
Genau, wofür es jetzt sehr viel Geld da ist. Aber was man halt nicht vergessen darf, ist, dass ungefähr 90% aller Investitionen in der Volkswirtschaft sind die von privaten Unternehmen. Das heißt, es muss für Unternehmen, aber eben auch für Mitarbeiter, die dort arbeiten, attraktiver werden, in Deutschland sich quasi niederzulassen. Und da sind wir eben bei vielen Standortfaktoren, stehen wir im Moment nicht gut da. Wir haben mit die höchste Steuer- und Sozialabgabenbelastung. Wir haben nach wie vor hohe Energiepreise, auch wenn sich da jetzt ein bisschen was getan hat. Wir haben sehr viel Bürokratie und das, was bislang beschlossen wurde, dass jetzt irgendwie über 70-Jährige den Personalausweis nicht mehr verlängern müssen, mit Verlaub, ist jetzt auch noch nicht der große Durchbruch. Also es gibt, glaube ich, auf sehr vielen Ebenen tatsächlich noch mehr zu tun. Und die spannende Frage ist halt jetzt, hat Merz, also im vergangenen Jahr war Merz eher passiv unterwegs, nimmt er da jetzt eine aktivere Rolle auch in der Wirtschaftspolitik ein?
Herr Kretschmann, was würden Sie sich denn vom Bundeskanzler wünschen? Was würden Sie sagen, wäre ein guter Punkt, um es für Unternehmen attraktiv zu machen, in Deutschland zu investieren?
Es wird ja oft in der Debatte gesagt, von wegen, alle wüssten, was zu tun wäre. Und dann kommen eben diese Punkte, Sozialstaatsabbau, Arbeitsrechte runter und Bürokratieabbau etc. Nur die Politik traut sich nicht. Das ist ja so ein bisschen der Diskurs, den wir haben. Aber wenn wir uns mal anschauen, wo die wirklichen Probleme sind, langfristig, klar, haben wir es mit erheblichen Infrastrukturproblemen zu tun. Und ja, auch
dafür
wenn
ist ja jetzt auch viel Geld da erstmal.
Ja,
aber es dauert natürlich, bis das umgesetzt wird.
Zudem muss man halt auch sagen, wenn man dieses Sondervermögen, was da ist, runterbricht auf das, was pro Jahr dabei rauskommt, sind das ein bisschen mehr als 40 Milliarden. Ich meine, Herr Hüther hat mit dem IMK zusammen haben eine Investitionsschätzung abgegeben, was zusätzlich an zusätzlichen öffentlichen Investitionen nötig ist. Da waren wir bei 60 Milliarden. Also schon mal da haben wir ein Gap. Und diese 60 Milliarden wurden ja auch teilweise noch recht konservativ geschätzt. Beispielsweise der Netzausbau war da ja nicht mit drin, weil der in Deutschland den Privaten zugerechnet wurde. Und wir haben jetzt an der Universität Mannheim beispielsweise geguckt, naja, was brauchen wir da, um die Netze vernünftig auszubauen? Und da waren wir bei 650 Milliarden bis 2045 insgesamt. Also ja, es kommt ein bisschen mehr rum, aber es ist immer noch nicht das, was wir brauchen. Zudem bräuchte es ja natürlich eine Verstetigung. Wir haben es jetzt für ein paar Jahre. Infrastrukturinvestitionen haben aber natürlich deutlich längere Zyklen. Das heißt, in ein paar Jahren, wenn man nicht weiß, was passiert mit der Schuldenbremse, gibt es eine Reform, gibt es keine, wie wird sie aussehen, dann werden sich da natürlich auch die Privaten dann überlegen, ob sie dann die da wirklich in diese Projekte reingehen können. Und was es da wirklich bräuchte, wäre auf der einen Seite auch jetzt nicht nur für die Verteidigungsausgaben eine Bereichsausnahme zu schaffen, sondern halt auch für Investitionen. Und auf der anderen Seite auch eine Überlegung, welche Rolle der Staat in einer Wirtschaft zu spielen hat. Weil beispielsweise, wenn wir jetzt sagen, 40 Milliarden geben wir pro Jahr für Investitionen aus. Gut, das können wir dann so machen, wenn wir sagen, den Netzausbau, ach, das machen wir alles privat, das lassen wir die Privaten machen, die können das so toll. Naja, die sagen dann aber, gut, wir wollen dann aber möglichst hohe Rendite, das sind regulierte Monopolisten, da gibt es keinen Wettbewerb. Dann wird das Geld verpulvert. Und was wir gerade beobachten, ist, dass es so ein bisschen in kritischer Infrastruktur zumindest in diese Richtung geht. Das heißt, ich würde mir wünschen, dass man einfach anfängt, gesamtwirtschaftlich zu denken, welche Sektoren geben welche Nachfrageimpulse, wo hakt es gerade und welche Rolle hat der Staat in einer Wirtschaft zu spielen und das nicht auszuspielen als Staat oder Markt, sondern immer zu verstehen, dass beides irgendwie miteinander zusammenhängt.
Ja, das ist ja die Frage. Die Unternehmen wollen ja zum einen sehr gerne unabhängig sein und dass man ihnen nicht reinredet, aber auf der anderen Seite wollen sie natürlich schon die Unterstützung. Frau Fahimi, so grundsätzlich, was denken Sie, was Unternehmen und auch gerade Industrieunternehmen, was erwarten die denn jetzt von der Bundesregierung?
Naja gut, Das müssen Sie die im Zweifelsfall selber fragen. Ja, aber wenn wir mit Ihnen reden und wenn wir im Austausch sind,
Seite dann
hat in der Tat ja durchaus auch in der Vergangenheit nicht nur mit dem IW, auch mit BDI, also dem Bund der deutschen Industrie, da auch eine gute Zusammenarbeit gegeben. Es ist eben völlig klar, wir brauchen eine andere Infrastruktur. Die muss durch öffentliche Investitionen auch sichergestellt werden. Ich gebe Ihnen völlig recht, das wird natürlich die Investitionslücke insgesamt, die wir in Deutschland haben, nicht kompensieren mit Blick darauf, dass es natürlich vor allem auch private Investitionen braucht. Das ist eben aber, finde ich, auch ein gutes Stichwort, um mal umgekehrt zu fragen, was ist eigentlich der Beitrag der Arbeitgeber in dieser Krise? Nur zu sagen, ich habe Probleme, ich weiß nicht so richtig, wie es gerade weitergeht und jetzt projiziere ich irgendwie alle Wünsche einfach in Richtung Politik, ist ja auch nicht so richtig überzeugend, wenn man vor allem gleichzeitig einen langen Katalog vorlegt von einigermaßen unübersichtlichen Vorschlägen, wie man Sozial- und Arbeitsrechte kürzen kann. Aber trotzdem ist der Ansatz ja richtig. Die, die jetzt investieren, die jetzt modernisieren, die jetzt in neue innovative Ansätze investieren. Wir haben gleichzeitig im Moment, ist gerade die Nachricht gelaufen, einen Boom bei den KI-Startups in Deutschland. Die werden sehr schnell in die Situation kommen, dass sie Kapital brauchen, wenn sie erfolgreich sind und upscalen, also wachsen wollen und nicht nur als kleines Startup irgendwie warten, bis ein US-Amerikaner kommt und sagt, ich kaufe dich. Und da zu sagen, da gehen wir gezielt rein, das finde ich sehr, sehr richtig. Ob das Abschreibungen sind, ob das Wirtschaftsförderung ist, ob das Kapital zur Verfügung stellen ist, da müssen wir einfach zielgenauer sein. Und jetzt kommt meine Kritik. Deswegen halte ich einige Ansätze der Bundesregierung für falsch. Eine allgemeine Senkung der Unternehmenssteuer ist das Verteilen von öffentlichen Geldern mit der Gießkanne. Und wir haben eine sehr durchwachsene wirtschaftliche Situation. Es gibt Bereiche, denen geht es die sehr, sehr schlecht. Die sind im internationalen Wettbewerb, auch mit Energiepreisen etc. Und es gibt andere, die machen gerade Rekordgewinne. Und deswegen hier würde ich mir wünschen, lassen Sie uns gemeinsam, und dazu fordere ich ja quasi auch auf, mit den Sozialpartnern schauen, dass wir über Wirtschaftspolitik reden und dass wir dann auch über gezielte Instrumente reden, da wo wir Wachstumsmärkte haben, da wo wir Innovationsbedarf haben, da wo wir einen Ausbau von Infrastruktur brauchen.
Leider in der Vergangenheit die Politik oft auf Unternehmen gesetzt, die sich dann eben nicht als die Hoffnungsträger erwiesen haben, als die sie mal gepriesen wurden.
Also, was meinen Sie?
Nein, zum Beispiel die Investitionen oder die Fördermittel, die Intel zugesagt wurden. Dann hat Intel gesagt, nee, machen wir jetzt doch nicht. Es wurde auf Northvolt gesetzt, das war auch leider ein Reinfall. Also der Staat war in der Vergangenheit selten ein guter Unternehmer. Und von daher würde ich doch sehr davor warnen, dass jetzt im Wirtschaftsministerium oder im Kanzleramt quasi definiert wird, was sind quasi gute Teile der Wirtschaft, die mit einer Steuersenkung oder Ähnlichem belohnt werden, was sind weniger gute. Wir wissen nicht, welche Unternehmen...
Das meine ich ja gar nicht. Deshalb grundsätzlich sollten alle davon dann profitieren?
Ja, ich denke schon, dass wir... Also das, worüber jetzt diskutiert wird, dass man die Senkung der Körperschaftssteuer vorzieht,
genau.
Wäre aus meiner Sicht tatsächlich, wenn sich dafür dann jetzt noch Geld findet nach den ganzen Mehrausgaben der letzten Wochen, ein sinnvoller Schritt, weil es, also wir sind da einfach, Deutschland ist ein Hochsteuerland, was das angeht. Wir sind da im Moment an der Spitze und würden damit zumindest mal wieder auf den Durchschnitt
die
der Industrieländer
effektiv sind kommen. Sind wir im Mittelfeld, auch nicht weit hinter Ländern wie jetzt Südkorea oder Japan. Also diese 1-2% Unterschiede bei der Steuer machen jetzt nicht irgendwie den großen Unterschied,
dass Unternehmen investieren oder nicht. Aber es ist halt ein Baustein. Und ich meine, nochmal, wir können hier noch so viel über wirtschaftspolitische Konzepte reden. Die Unternehmen stimmen mit den Füßen ab. Es gehen 150.000 Arbeitsplätze in der Industrie, sind in 12 Monaten verloren gegangen.
Wegen zu hoher Unternehmenssteuer.
Und wegen zu hoher Unternehmenssteuer, wegen zu hoher Energiepreise, zu hoher Bürokratiekosten und anderer Länder in Europa, die attraktiver sind. Volkswagen baut seine neuen günstigen Elektroautos in Spanien. BMW hat ein Werk in Ungarn errichtet.
Ist ja nicht das
andere
Problem.
Errichten in Osteuropa neue Werke. Also wir müssen tatsächlich schauen, dass wir hier attraktiver werden. Und dass jetzt die Politiker quasi da definieren, was sind gute Unternehmen oder förderungswürdige Unternehmen und andere nicht, da würde ich nach den Erfahrungen der vergangenen Jahre
sehr warnen. Aber da wird es in der Breite der Investitionsbedingungen. Und es ist nie nur ein Indikator, der triggert oder der vieles Neues möglich macht. Aber unser Problem ist, dass sie an vielen Stellen einfach sehr teuer sind. Energie ist genannt worden. Wir sind auch mit den Lohnstückkosten angesichts einer eher schwachen Produktivitätsentwicklung halt auch nicht da, wo andere Länder sind. Dann kommt der teure Verfahrensapparat des Staates dazu. Also Bürokratie kostet einfach. Das hat die Kollegen vom IFO-Institut ja gerade noch mal gerechnet. Und deswegen muss man schon mal in der Breite schauen, was behindert das Investieren. Interessanterweise ist es so, auch in den Befragungen, die wir machen, aber es ist auch bei den anderen nicht so viel anders, wird am Anfang immer im Augenblick als höchste Bürde wirklich die Bürokratie, sozusagen das, die Zeit, die da verbraucht wird. Das ist, glaube ich, entscheidend. Zeit ist ja mit Geld gleichzusetzen.
Das empfundene Misstrauen des Staates.
Dass der Staat also alles kontrolliert, aber die Räume nicht freigibt, sozusagen wirklich auch Unternehmenshandel. Ich kann mich nicht über eine Gründung freuen, Startup, aber schon dann Sorgen habe, wenn es wächst, dann wird es mir zu kapitalistisch so ungefähr. Das geht nicht gut auf Dauer. Lassen Sie mich den Punkt wirklich nochmal da deutlich machen. Insofern muss das alles mit in ein Gleichgewicht gebracht werden. Es ist ja nicht so, dass wir auf einem völlig absinkenden Schiff sind. Das stimmt ja auch nicht. Wenn Sie den
Eindruck hat man aber manchmal.
Naja, nehmen Sie den einen, die Wettbewerbsfähigkeitsindikatoren, sind wir im letzten, also von 24 auf 25, von Platz 25 auf Platz 19 nach oben gerutscht. Die USA, das wird gelegentlich übersehen, ist auf Platz 13 runtergerutscht. Die waren früher auf Platz 1 abonniert. Die besten Europäer sind die Dänen auf Platz 4. Und das gibt ja auch Hinweise. Die Dänen und auch die Schweizer beispielsweise haben viel höhere Flexibilitäten. Die haben keine geringere soziale Sicherung, sie ist nur anders konstruiert. Deswegen werde ich mich auch mal wehren gegen die Debatte. Es ging es immer gleich, wenn einer aufruft, wir müssen mal Sozialreform machen, um Sozialstaatsabbau. Sonst geht um die Frage, stimmen die Anreize? Ist das System so konstruiert, dass die den System Leistungen beziehen und die sie auch finanzieren, jeder gleichermaßen die angemessenen Anreize verschwinden? Das ist die eigentliche Frage. Und die Frage muss man alle Nase lang mal wieder aufwerfen. Nicht jedes Jahr, aber das steht jetzt auch mit auf dem Tapet. Und ein letzter Gedanke noch. Wir müssen uns noch mal klar machen, wir kriegen keine Unterstützung von den Weltmärkten. Schauen Sie sich die Probleme Chinas an. Die demografischen Probleme Chinas, die Überproduktionskrise dort, die Fehlallokation von Kapital. Schauen Sie sich andere, schauen Sie auch die USA an.
Ich will
den Punkt noch mal machen. Das heißt, wir müssen wirklich versuchen, uns so in Position zu bringen, dass es Spaß macht, hier zu investieren. Und da sind wir, glaube ich, alle gleicher Meinung. Es gibt unterschiedliche Einschätzungen, was führt dazu, dass man mehr Spaß hat, hier zu investieren. Und da bin ich schon der Meinung, wie Frau Löhr, dass auch die Aussicht auf eine geringe Ertragsbesteuerung hilft. Denn Sie müssen ja mal eins sehen, Sie investieren jetzt, haben jetzt den Vorteil der Abschreibung. Die Abschreibung ist aber nur eine zeitliche Verschiebung von Steuerlasten, nichts anderes. Sie haben höhere Liquiditätseffekte. Und wenn ich dann in der Perspektive ab 2028 oder vielleicht ab 2027 sage, aus dieser Investition, wenn ich die Erträge habe, habe ich dann auch eine geringere Belastung. Dann wird wenigstens mal steuerpolitisch für sich genommen was draus.
Aber wenn Sie sagen, wir können auf China nicht mehr setzen, wir sind eben eine Exportnation, heißt das ja, wir müssen wirklich sehr grundsätzlich ja unser Wirtschaftsmodell und unsere Idee, wie wir wirtschaften, ja umbauen. Und dann kommt jetzt ja immer diese Diskussion, eben genau diese Diskussion über den Sozialstaat, was können wir uns leisten. Es wird jetzt über Lohnfortzahlung im Krankheitsfall diskutiert, all das. Frau Fahimi, was ist denn für ein... Die Lohnstückkosten sind hoch in Deutschland, die Krankentage sind hoch. Also sehen Sie, dass es für Unternehmer, dass das was Negatives ist, so wie in Deutschland der Sozialstaat funktioniert?
Das ist leider eine falsche Erzählung. Also lassen Sie mich trotzdem noch mal einmal ganz kurz sagen, nur damit ich nicht missverstanden werde. Es geht mir nicht darum, dass irgendjemand im Wirtschaftsministerium sitzt und sagt, das ist ein gutes Unternehmen, das ist eine interessante Technologie und die fördere ich. Es geht mir darum, dass diejenigen, die jetzt machen und die sich nicht verstecken hinter der Krise, um am Ende andere ideologische Interessen durchzusetzen, sondern die jetzt machen, die investieren, die in Not sind, dass die eine gezielte Förderung bekommen. Und deswegen bin ich gegen das Verteilen von Steuergeldern mit der Gießkanne. Und wir wissen natürlich ganz genau, was auch nicht alle Zukunftstechnologien sind, aber wir wissen auf jeden Fall, dass es welche gibt. Ob es KI ist, ob es Wasserstoff ist, ob es Batteriezellen sind, etc. Und deswegen müssen wir auch diese gezielt fördern als Technologie. Nur um das einmal klarzustellen, was ich damit meine. Jetzt komme ich auf das Thema Lohnstückkosten und Arbeitskosten etc. etc. Also, ich teile, Herr Hüther, durchaus die Einschätzung, ja, wir haben Anlass darüber zu reden, wo müssen wir vereinfachen. Für die Wirtschaft im Übrigen genauso wie auch für die Bevölkerung. Wir haben eine Verwaltung, die zu komplex ist und die sich gegenseitig im Weg steht, völlig unnötigerweise. Das heißt, über Effizienzen zu reden, in diesem Sinne über Entbürokratisierung und Beschleunigung von Verfahren zu reden, bin ich vollkommen bei Ihnen. Das Problem, was wir haben, ist, dass mit diesem Kinde auch mal schnell mit ausgeschüttet wird, alle möglichen Deregulierungen, die also nicht Entbürokratisierung sind, sondern das Abschaffen von Standards und Regeln. Und da kann ich nur vorwarnen, weil wir mit dem Abschaffen von Regeln nicht unbedingt sicherer durch den Verkehr kommen. Und jetzt muss es aber darum gehen, dass wir gemeinsam schauen, wie wir diese Investitionen auch privatwirtschaftlicher Art anregen. Und da wünsche ich mir Arbeitgeber, die nicht die Geschichte erzählen, wenn wir die Leute krank zur Arbeit schicken, wenn die länger arbeiten, bis sie zur Rente gehen, dann werden auf einmal die Auftragsbücher der Industrie voll. Wir haben das Problem, dass die Produktionskapazitäten nicht ausgelastet sind. Und das hat mit Krankheitstagen überhaupt nichts zu tun. Außerdem stimmt es überhaupt nicht, dass wir überdurchschnittlich krank sind. Wir haben nur eine überdurchschnittliche Dokumentation von Krankheitstagen, weil es alles digital läuft. Und wir haben auch keine übermäßigen Lohnstückkosten. Im Übrigen, wenn Sie sich in dem gleichen Zeitraum anschauen, was die Stückgewinne ausmacht, dann sind die um 40% stärker angewachsen als die Lohnstückkosten. Und man muss es ja immer auch im Verhältnis zur Produktivität sehen. Wir sind nun mal eben auch ein, nicht an der ganz oberen Spitze, aber schon auch ein sehr produktives Land. Das heißt, wir können uns nicht mit Rumänien oder Griechenland vergleichen.
Also deswegen muss man
nichts ändern. Deswegen will ich sagen, wir müssen modernisieren, wir müssen investieren, wir brauchen Innovationen, wir brauchen mehr Produktivität. Aber das hat nichts damit zu tun, dass wir tatsächlich besser werden und produktiver werden und Wachstum schaffen, wenn wir die Leute krank zur Arbeit schicken oder sie einfach länger arbeiten. So funktioniert das nicht.
Ja. Man muss ja auch mal hier auf einige Widersprüche hinweisen. Also ich meine, wenn man jetzt sagt, man muss es für die Unternehmen möglichst attraktiv machen, das heißt Löhne runter, Sozialkosten runter etc. pp. Und gleichzeitig sagen wir wollen den Binnenmarkt stärken. Ja, was wollen wir denn jetzt nun? Also ich meine, wenn wir die Löhne drücken, dann haben die Leute natürlich auch weniger Geld in der Tasche und können dann auch weniger konsumieren. Und dann sind wir wieder darauf angewiesen, dass das Ausland eben die Nachfragelokomotive spielt. Und das wird eben nicht mehr der Fall sein. Und auch empirisch können wir uns zum Beispiel...
Aber wir haben ja zum Beispiel, der Mindestlohn wurde doch erhöht. Also ist ja nicht so, dass das jetzt...
Wir hatten jetzt die höchsten Reallohnverluste der Nachkriegsgeschichte.
Das sind so ein bisschen Überschriften, keinen Untergrund haben.
Wir hatten aber, wenn wir uns mal anschauen, wie die Wachstumsentwicklung war, dann sehen wir ja, dass wir wirklich mit dem Jahr 22 dann so einen Bruch vom Trend weg haben. So, dann können wir uns fragen, hatten wir eine Explosion von Bürokratie seither? Nee, hatten wir nicht. Hatten wir eine Explosion von Lohnkosten seither? Nee, hatten wir auch nicht. Also die Ursachen müssen irgendwo anders liegen. Und die Ursachen liegen eben darin, dass das Exportmodell kaputt gegangen ist, dass wir die höchsten Reallohnverluste der Nachkriegsgeschichte hatten. Ja, wir sind immer noch nicht auf dem Niveau von 2019. Das bremst den Konsum. Der macht 60% des BIP aus. Und wir haben eine massive Verunsicherung darüber. Wir haben auch in Deutschland eine Cost-of-Living-Crisis, wo viele Menschen nicht mehr wissen, wie sie ihre Miete zu bezahlen haben, Lebensmittel zu bezahlen haben etc. Und natürlich hält man dann möglichst alles beisammen, was man nur hat. Und wenn man dann sagt, wenn ihr in die Grundsicherung fallt, dann werdet ihr wirklich nur noch von Brot und Wasser leben und wir nehmen euch noch das weg, was ihr angespart habt.
Also das ist ja der Diskurs in die Richtung, in die es geht. Wir sind zwar in der Karnevalssession, aber so passt es jetzt doch wirklich nicht.
Also diese Geschichten, dass es einen Sozialstaatsabbau gibt, das hier großflächig, hat es nicht gegeben. Also das, wir haben 40% des Bundeshaushalts geht in den Etat von Frau Baas, Arbeit und Soziales. Jeder dritte Euro an Steuereinnahmen geht in den Bundeszuschuss zur Rente, zusätzlich zu den Beiträgen, die wir alle noch in die Rentenversicherung zahlen. Dieser Sozialstaat wird überhaupt nicht abgebaut. Es wird versucht, den Kostenanstieg ein wenig zu dämpfen, was aus meiner Sicht auch dringend nötig ist. Und ja, Sie haben recht, es sind vor allem externe Faktoren gewesen. Deutschland war nie ein besonders günstiges Land, um hier zu produzieren oder ein Dienstleistungsunternehmen zu betreiben. Aber überspitzt gesagt haben halt in der Vergangenheit die Gewinner aus China die hohen Kosten hierzulande quersubventioniert und dieses Geschäftsmodell funktioniert nicht mehr. Und das darüber kann man jetzt klagen, dass das so ist und das ist bedauerlich und das russische Gas, was günstig war, fließt jetzt auch nicht mehr. Aber wir müssen uns da jetzt anpassen und nochmal, wenn wir es quasi für Unternehmen und auch für ausländische Fachkräfte, die wir ja gerne hierher locken wollen, unattraktiv machen, hier sich anzusiedeln, sondern sie eher in andere Länder treiben, haben wir nichts gewonnen. Wir müssen es attraktiver machen.
Aber das attraktiver machen geht doch nicht darüber, dass ich Löhne drücke.
Nein,
dass ich die Leute krank zur Arbeit schicke. Naja, aber das ist der große...
Wir haben Reallohnzuwächse in den vergangenen
Jahren. Das ist aber der große... Wir sind immer noch nicht auf dem Niveau von 2019. Also wir sind auf dem Niveau von 2019.
Also das ist... Also die lange Liste, die ich mir jetzt seit 2 Jahren anhöre, von insbesondere auch Arbeitgeberverbandsvertretern, was alles passieren soll. Das würde jetzt die Sendezeit überschreiten, das alles aufzumetern. Das ist nichts anderes als radikaler Sozialkahlschlag. Und also, Abbau von Arbeitsrechten, nichts anderes.
Keinen radikalen
Abbau. Ja, ich rede ja jetzt von den Forderungen.
Von der Wunschliste.
Das muss man schon ernst nehmen, wohin die Reise da gehen soll. Und was ich will und ich glaube, was wir wollen, ist, dass wir aufhören, so zu tun, als ob man mit Sozialpolitik gute Wirtschaftspolitik ersetzen könnte. Ich habe nichts dagegen, darüber zu reden, haben wir auch Effizienzen in den Sozialversicherungssystemen. Wir müssten im Übrigen auch mal darüber reden, ob die Sozialleistungen, die wir den Leuten versprechen, überhaupt bei denen ankommen oder ob nicht ein Großteil gar nicht davon Anspruch nimmt. Und warum ist das so? Aber das ist ein anderes Thema. Ich will über Wirtschaftspolitik hier heute Abend reden. Und es wird immer wieder vermengt mit dem Abbau von Arbeits- und Sozialrechten. Wir haben jetzt aber, finde ich, heute Abend hier sehr wohl auch über Themen gesprochen, um die es eigentlich geht. Und wir brauchen in diesem Land nicht eine Ausrichtung, die glaubt, wir könnten in einem Wettbewerb nach unten Dumpingpreise erzielen, wie das in der chinesischen Produktion der Fall ist. Wir sollten auch in der Tat nicht glauben, dass die USA oder China keine Probleme hätten. Das werden wir ja noch sehen. Also ob die Milliardeninvestitionen, die einige getätigt haben in China in den vergangenen Jahren, ob die sich wirklich rentiert haben. Ich würde mir wünschen, dass wir eine tiefergehende, ernsthafte geopolitische Bewertung auch der Risiken mal vornehmen und ob es nicht zumindest mal angemessen wäre, auch eine entsprechende Investitionsverteilung vorzunehmen, um Risiken zu minimieren. Ja. Und im Moment ist es aber so, dass das Kapital quasi täglich einfach nur hinterherläuft, wo es gerade attraktiv zu sein scheint. Wir müssen hier qualitative Kriterien und Rahmenbedingungen aufbauen, um den europäischen Markt stark zu machen und nicht den Dumpingpreisen von China hinterherlaufen.
Ja, und wie könnte man
Sind ja nicht nur Dumpingpreise, es ist halt auch hohe Technologie. Nicht? Wir haben mittlerweile eine technologische Qualität erreicht. Und da kann man jetzt fragen, wie weit ist ein Subventionsgrad drin, weil der Staat dort und auch die Provinzen, die mittlerweile aber finanziell eigentlich am Ende ihrer Möglichkeiten sind, da hineinwirkt. Insofern haben wir mit diesem Wettbewerb auch zu tun. Und das haben wir bisher noch gar nicht diskutiert. Wir haben natürlich auch mit einem Umbau der Volkswirtschaft zu tun, hin zur Klimaneutralität. Und da finde ich schon wichtig, dass Politik, und da ist die Bundesregierung in den ersten 8 Monaten nicht immer ganz klar gewesen, auch sagt, wir stehen zu den Zielen, wir stehen zu einer wirksamen Klimapolitik, sie muss effizient sein, aber wir stellen jetzt nicht in Frage nach dem Motto, also man könnte das auch irgendwann anders machen, sondern das ist zum Teil nicht klar gewesen. Es hat auch Hoffnung gegeben nach dem Motto, das ist alles jetzt...
Aber zum Beispiel die Diskussion um den Verbrenner war doch genau wieder kontraproduktiv
für die Autoindustrie. Immer, und das haben Sie auch zum Teil aus der Automobilwirtschaft gehört, wenn man einmal eine Regulierung hat, die wieder umzudrehen und den Tanker, den wir dann dahinter haben als Großindustrie, das ist auch nicht nur hilfreich. Man kann das links und rechts umdrehen, nur entscheidend ist, Stabilisierung der Erwartungen ist das Stichwort. Daraus entstehen für einen Standort gute Bedingungen. Also wenn ich davon ausgehen
und
kann, ich
habe jetzt... Hat er zu hohe Erwartungen geweckt?
Nein, er hat vielleicht zu hohe Erwartungen geweckt, aber er hat manches in Zweifel gezogen, was man nicht in Zweifel ziehen sollte, weil wir brauchen einen klimapolitischen Grundkonsens. Mhm. Ich kann zum Beispiel Klimapolitik nicht alle 3 Jahre neu definieren. Das ist ein Wachstumsthema, ein Umbau der Volkswirtschaft. Da muss Stabilität her, damit das auch verlässlich passieren kann. Sonst passiert es nicht. Und wir haben ein Problem in der energieintensiven. Natürlich brauchen die energieintensiven Branchen dann auch eine Begleitung. Das bestreitet auch niemand, ob ich das über Leitmärkte oder über Contracts for Difference mache. Gehört alles dazu. Nur mir ist wichtig, dieser Teil der Investitionsbetreibung, den haben wir bisher noch nicht diskutiert, der gehört mit dazu. Und dafür brauche ich stabile Rahmenbedingungen. Das muss ich, kann ich verbessern, kann ich die Kosten mindern, also, indem ich keine Erdkabel, sondern Überlandkabel mache.
Ja, man braucht Planbarkeit, Rahmenbedingungen, das wird ja schon immer gesagt. Aber
das ist gerade in diesem Jahr an einer Stelle dann auch in der Tat nicht so deutlich geliefert worden. Ich muss nicht ständig neu rechnen, wie hoch ist der Stromverbrauch in 15 Jahren. Ja, er wird deutlich höher sein. Und angesichts der Rechenzentren, die wir brauchen, kann ich gar nicht genug Ausbau von Stromkapazitäten schaffen. Ich muss dann das Leitungssystem, all das ist lange hängen geblieben. Das ist unter der Ampel vorangebracht worden, muss jetzt weitergeführt werden. Da würde ich als Politik keinen Zweifel dran aufkommen lassen. Entscheidend ist, dass man jetzt sagt, aha, was können wir denn noch tun? Und deswegen noch mal einmal das Steuerthema aufgreifen. Lassen Sie mich den Punkt machen. Weil Sie können nur Steuergeld verteilen, was Sie aus der wirtschaftlichen Leistung bekommen. Wenn die Unternehmen aus Gründen ihrer Investitionsbetrachtung in einen Auslandsstandort gehen, haben sie hier keine Steuereinnahmen. Das heißt, die können sie auch gar nicht verteilen. Wenn sie aber hier was zum Verteilen haben, können sie vielleicht auch mal Steuern senken. Also man muss fragen, welchen Zusammenhang es dort gibt. Und nochmal, das Zusammenspiel von günstigen Abschreibungen und Ertrags geringeren Belastungen ist ein Teil des Kalküls, hier am Standort zu bleiben.
Aber, ja. Also ich kann dazu direkt mal einhaken, weil es gibt ja auch viel Empirie dazu und es zeigt sich einfach im Durchschnitt, Steuersenkungen bringen kein Wachstum. Es kann unter sehr speziellen...
Was bringt denn Wachstum?
Ja, zum Beispiel, wenn man jetzt wirklich, was Herr Hüther gerade gesagt hat, wenn man den Unternehmen deutlich mehr Planungssicherheit gibt, und das betrifft die Energiepreise in allererster Linie, das betrifft den Ausbau der Infrastruktur, weil wir haben jetzt für die nächsten 5, vielleicht bis 10 Jahre ein bisschen Planungssicherheit, was die Infrastrukturinvestitionen angeht. Danach sind wir wieder bei einem Zustand, der dem vor der Schuldenbremse gleichen wird, mit den Herausforderungen, die danach kommen, die im Grunde die Handlungsfähigkeit des Staates noch weiter beschränken werden. So, das heißt, so eine richtige langfristige Planungssicherheit hat man da nicht. Und auf der anderen Seite bei den Haushalten müssen wir natürlich auch schauen, wie wir diese Cost-of-Living-Crisis in den Griff bekommen. Auch dort müssen wir über Energiepreise sprechen, auch dort müssen wir über Mieten sprechen. Und wir müssen da auch über Löhne sprechen. Weil nochmal, es wird hier so getan, als wenn wir jetzt die größten Lohnsteigerungen gehabt hätten in den letzten Jahren. Das ist nicht der Fall. Wir hatten mit der Corona-Krise die höchsten Reallohnverluste der Nachkriegszeit und sind jetzt noch nicht mal auf einem Niveau, wo wir Ende 2019 waren. Ja. So, das muss man auch zur Kenntnis nehmen. Und lassen Sie mich noch einen letzten Punkt zu den Sozialausgaben machen, weil da wurde gesagt, ja, irgendwie, wir sind in der Karnevalszeit und das ist ja auch gut und schön. Aber ein erheblicher Teil, also klar, bei der Sozialleistungsquote sind wir ungefähr bei 30%. Ja. Das zieht sich ja durch. Das heißt, man kann sagen, weder die einen, die jetzt sagen, das ist explodiert, noch die anderen, die sagen, das ist zusammengestampft worden, haben recht. Auf der anderen Seite sind natürlich die Leistungen, die man insgesamt bezieht, teilweise drastisch gekürzt worden. Auf der anderen Seite muss man sich auch mal überlegen, wie viel da in den Subventionen, ja, zum Beispiel, genau, Wohngeld. Aber was ist denn das? Das ist im Grunde eine Subvention, weil die Menschen nicht genug Geld in der Tasche haben zum Leben. Ja. Genauso wie 800.000 Menschen im Bürgergeld, die arbeiten und dann noch Bürgergeld beziehen, weil sie nicht genug verdienen. Also auch das sind Dinge, wo man über Löhne sprechen muss.
Ja, und also das sind Sachen, die der Staat machen könnte, die Politik machen könnte. Ich würde aber auch noch mal nachfragen gerne, Frau Löhr, wo sehen Sie denn auch eine Bringschuld auch der Unternehmen? Gibt es da auch Punkte, wo man sagt, ja, also wie in der Autoindustrie, die vielleicht dann auch die Entwicklung auf dem E-Mobilitätsmarkt nicht so angenommen haben, wie sie hätten haben können? All das, gibt es nicht auch Punkte, wo man sagt, da müssen die auch was zu beitragen, ja, also und nicht immer auf die Politik schauen?
Ja, nein, da bin ich völlig bei Ihnen. Aber wir haben halt auch durch das Handeln der Politik in den vergangenen Krisen da eine gewisse Haltung sehen wir in den Unternehmen, die halt dann auch sagen, naja, jetzt, dann soll die Politik doch mal machen. Also wir hatten sehr großzügige Hilfsprogramme während der Corona-Zeit für die Unternehmen, dann kamen die Hilfen in der Zeit der Energiekrise. Also da gibt es, das hat halt durchaus auch Ansprüche geschaffen und ich höre auch durchaus von Verbänden gelegentlich mal so nach dem Motto, ja, die ganze Bürokratie, das nervt, aber wenn das mit den Subventionen stimmt, dann so sinngemäß ist das schon okay. Aber also da muss natürlich auch mehr kommen. Und das jetzt das Thema Elektromobilität, klar, das, ich meine, während BYD in China gute Elektroautos entwickelt hat, haben wir hier Dieselabgas-Trickeinrichtungen entwickelt. Also das, natürlich müssen wir da besser werden und auch muss aus der Industrie, müssen da auch mehr Impulse kommen. Aber ich glaube halt nicht, dass man das hinkriegt, indem man jetzt an bestimmten EU- dann und dann verbieten wir den Verbrenner und dann muss dieses Ziel erreicht sein und die Emissionen müssen um den Prozentsatz runter. Dass man das mit solchen Vorgaben erreicht, sehe ich tatsächlich nicht. Sondern
Sie haben es ja implizit aber im Zertifikatehandel. Da haben Sie ja Vorgaben.
Ja, aber die bremsen wir ja gerade aus, weil es teuer wird. Also das Problem ist halt, sobald Dekarbonisierung mit Deindustrialisierung einhergeht, haben Sie dafür keine politische Mehrheit mehr. Ist es, Und das ist...
Ja, aber dann muss man ja über das Instrument reden. Der Emissionshandel ist jetzt in dieser Phase ein reines, muss man ja auch sagen, Marktinstrument. Und er zeigt, dass wir hier in der jetzigen Situation drohen, in eine Fehlsteuerung zu kommen. Und dann muss man eben auch den Mut haben, nachzujustieren. Wenn jetzt durch die CO2-Bepreisung sowohl für die VerbraucherInnen als auch für die Wirtschaft die Energiepreise wieder hochknallen, dann kann es wirklich richtig ungemütlich werden. Und deswegen geht es nicht darum, aber und deswegen, also an der Stelle Widerspruch, es geht nicht darum zu sagen, Politik soll nicht Klimapolitik und Vorgaben machen, sondern man muss dann darüber reden, ob ob die Instrumente, die wir einmal definiert haben, vielleicht aus der Zeit gefallen sind und man andere braucht. Das sind aber zwei verschiedene Dinge. Über Letzteres würde ich gerne reden. Ja. Ersteres zu sagen, also wir müssen jetzt alles wieder abschaffen, wir müssen Lieferketten abschaffen, wir müssen Klimaziele abschaffen.
Nein, das nicht. Aber dass wir uns vielleicht nicht, dass das nicht unsere oberste Priorität gerade ist, dass wir diese Jahresziele, die wir uns mal gesetzt haben, unbedingt einhalten müssen, das würde ich schon sagen.
Ja. Weil das ist. Dann schauen wir doch mal danach, was die oberste Priorität sein müsste. Also Frau Fahimi, Sie haben ja gesagt, man muss sich jetzt irgendwie zusammensetzen. Also der Kanzler hat diesen Brief geschrieben, ja auch an die SPD-Fraktion. Und da gibt es ja durchaus unterschiedliche Ideen. Also wie sehen Sie eine Möglichkeit, ein Zeichen zu setzen oder ganz konkret was zu beschließen, dass 2026 eben für die Wirtschaft ein besseres Jahr wird? Was sollte da geschehen jetzt?
Also ich bin der festen Überzeugung, dass wir tatsächlich nicht, dass wir über Wirtschaftspolitik reden sollten und aufhören sollten, über Sozialpolitik zu reden. Wir können über Sozialstaatsreformen gerne auch weiter diskutieren, aber im Zentrum muss jetzt eine gute Wirtschaftspolitik stehen. Und die besteht aus der zielgenauen Investition in Infrastruktur, in einem Industriestrompreis, der endlich kommt, in der Frage, wie wir Forschung und Entwicklung und Innovation nach vorne bringen können und die Unternehmen, die wirklich was machen, auch unterstützen.
Was ist denn der Beitrag der Gewerkschaft? In der guten Wirtschaftspolitik.
Und wir brauchen aber auch eine Auseinandersetzung darüber, wie wir unseren eigenen Markt stärken und uns von Außenimpulsen schützen. Wir sind dazu bereit, uns an den Tisch zu setzen mit den Sozialpartnern auf höchster Ebene, mit der Politik, um genau darüber zu reden. Was ich nicht machen werde, ist, mit irgendeiner Partei über Tarifpolitik zu reden. Aber über die Frage von guter Wirtschaftspolitik und was jetzt die Mechanismen sind, darüber müssen wir dringend reden. Das würde der Politik übrigens auch gut tun, nicht nur zu glauben, dass mit welcher Art des Kompromisses auch immer sie eine gesellschaftliche Befriedung erreicht hat. Einen breiten Konsens kriegen sie nur mit den Sozialpartnern.
Ja, aber kann man das dann abkoppeln, also zur Diskussion über Lohn und Sozialstaat? Kann man das wirklich, kann man sagen, also man diskutiert über das eine und nicht über das andere?
Ja, weil nach Artikel 9 des Grundgesetzes das genau so ist, nämlich dass Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen zwischen den Tarifvertragsparteien ausverhandelt werden und nicht durch die Politik.
Es hat auch nie geholfen, wenn der Staat meinte, in irgendeiner Weise in die Tarifautonomie einzugreifen. Da gibt es ja immer unterschiedliche Ideen dazu. Es ist so, das ist ein dezentral oder ein delegierter Bereich durch die Verfassung. Und wenn die sonstigen
Bedingungen. Hat er auch gut funktioniert, oder?
Er funktioniert ja auch unverändert. Ja. Ich meine,
wir haben ein System,
das ganz anders Konflikte auflöst als in anderen Gesellschaften. Und ich finde das wichtig. Und dann ist auch Verlässlichkeit über die Friedenspflicht da. Also ich finde, der Bereich steht hier gar nicht zur Diskussion. Und die Frage ist, was setzen wir dem einen Rahmen? Wie viel Flexibilität geben wir den Unternehmen und den Beschäftigten im Übrigen auch? Das ist ja nicht nur eine Frage der Unternehmen, sondern Anpassungsmöglichkeiten in einem Strukturwandel, der durch generative künstliche Intelligenz an Themen natürlich Jobs auch stärker verändert. Also wir müssen über Future Skills nachdenken, über die Frage auch der Bildungsperspektive in diesem Strukturwandel. Da kann man schon ein gutes Paket machen. Das Problem der Wirtschaftspolitik ist im Augenblick, dass die Dinge, die man für wichtig erachtet, also Bürokratieabbau, Verfahrensbeschleunigung, natürlich nicht erkennbar so gleich wirken. Also ich sage, wenn irgendwo mal im Amt du schneller rankommst, ist das toll und irgendwann merken es auch alle, aber das dauert. Steuersätze haben immer eine Signalwirkung. Das ist ja nicht, deswegen hat es immer auch eine durchaus darauf gerichtete Wirtschaftspolitik gegeben, die sich das mit zum Ziel nimmt und auch mit einsortiert. Und wir haben in den 80er Jahren drei große Steuerreformen gehabt. Gerhard Schröder hat dreistufige Steuerreformen gemacht. Und am Ende haben die sich auch refinanziert. Denn die haben nicht für sich genommen zur Erhöhung der Schuldenstandsquote geführt. Das war nicht richtig. Sondern wir haben nur es möglich gehabt, unter der alten Regel der Verfassung nach Artikel 115 und 109, dass man solche Dinge machen konnte. Man musste nicht eine solche Reform vorfinanzieren. Das gehört dazu. Es gehören andere Dinge halt auch dazu. Aber die Signalwirkung
von Politik. Steuersenkung wäre eine gute Signalwirkung, sagen Sie, Frau, was denken Sie, was wäre jetzt ein wichtiger Punkt?
Also nach der Debatte des vergangenen Jahres würde ich sagen, es wäre eine Signalwirkung, wenn jetzt im ersten Koalitionsausschuss dieses Jahres die Koalition einen Weg fände, zum Beispiel die Stromsteuersenkung für alle, von der sowohl die Unternehmen als auch die Verbraucher in der Breite profitieren würden, irgendwie zu finanzieren. Und von mir aus auch gerne, indem man eine der wenig guten Entscheidungen der vergangenen Monate, Gastrosteuer, Agrardiesel und so weiter wieder zurück.
Ja,
okay. Da werden Sie sich einig.
Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich würde jetzt nicht nur die Stromsteuer senken, sondern auch wirklich bei den Energiepreisen feste Preisbremsen ansetzen, damit die Unternehmen wissen, mit was für Preisen sie kalkulieren können. Dass wir dann sagen, für die Industrie gibt es 5 Cent die Kilowattstunde, für Gewerbe 15 und für Haushalte 35 brutto. Ja, weil ansonsten ist eine Frage, gut, die Steuer kann sinken, die Netzentgelte können wieder hochgehen. Also, dass man darüber dann einfach Klarheit und Planungssicherheit schafft.
Okay, da sind wir uns hier dann, hier sind Sie sich einig. Also Senkung der Energiepreise hilft auf jeden Fall. Herr Hüther, Frau Löhr, Frau Fahimi, Herr Kaczmarczyk, ganz herzlichen Dank für die Diskussion. Herzlichen Dank Ihnen fürs Interesse. Das war die Phoenix-Runde in dieser Woche. Aber am Sonntagmittag, 12 Uhr, da sind wir wieder für Sie da mit dem internationalen Frühshoppen. Und dann heißt die Frage, erst Venezuela, dann Grönland, Trumps neue Weltordnung. Ich freue mich, wenn Sie dabei sind. Bis dann, tschüss.